Ja, liebe Gemeinde, wir haben den Predigtext gerade in der Evangeliumslesung gehört und ich möchte Ihnen noch ein Stückchen immer wieder etwas erzählen. Es war eigentlich die Stadt von Jesus, Kapernaum, am nordwestlichen Ufer des See Genezareths. Die Evangelien berichten, dass Jesus zu Beginn seiner öffentlichen Auftretens nach Nazareth verließ und nach Kapernaum ging. In Kapernaum berief er seine Jünger. In Kapernaum gab es die ersten Wunder. In Kapernaum gab es Taten und Lehren von Jesus zu hören. Eines Tages hatte ja hier in Kapernaum eine Begegnung er mit dem Hauptmann, einem Centurio. Centurio, wie das Wort schon sagt, einer, der über 100 Soldaten herrschte. Nicht nur Befehle gab, sondern Befehle auch bekam. Und er wusste, wenn einer zu mir sagt, geh, dann gehe ich. Wenn mein großer Chef, der über mir steht, sagt, geh, dann gehe ich. Und wenn er sagt, bleib, dann bleibe ich. Das war für ihn ins Fleisch und Blut übergegangen. Und so ein Centurio, so ein Hauptmann, traf Jesus nun in Kapernaum, in einem Ort, der ihm, wie gesagt, vertraut war. Viele Menschen sind ihm bekannt, die Leute links und rechts. Und während Jesus durch Kapernaum geht, tritt der römische Centurio, dieser Offizier, auf ihn zu. Nicht direkt, sondern durch eine Gesandtschaft. Freunde, Menschen, die ja, ihm nahe standen, dem Centurio. Und er ließ ausrichten, Herr, dein Diener liegt zu Hause, er kann sich nicht mehr bewegen und leidet unter schrecklichen Schmerzen. Die Gesandtschaft legte bei Jesus sogar ein gutes Wort für den römischen Offizier ein. Mensch, das ist einer, der hat so viel bewegt bei uns. Der hat sogar unsere Synagoge mit aufgebaut. Der ist zwar kein Jude, aber er tut so viel Gutes für uns. Jesus, sei bei ihm. Und Jesus sagt, gut, ich werde hingehen und den Kranken heilen. Doch dann passiert das Unvorhergesehene. Kurz bevor Jesus das Haus des Hauptmanns von Kapernaum betritt, kommt dieser entgegen und lässt ausrichten, Herr, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Ich weiß, dass du als Jude dich reinigen würdest, wenn du zu mir, ein Heiden, in die Wohnung trittst. Aber das muss ja gar nicht sein. Wenn du sagst, dann wird es passieren. Wenn du ein Wort nur sagst, dann wird mein Diener gesund. Ich kenne die Macht von Worten. Wie gesagt, wenn einer mir Befehle gibt, dann weiß ich, ich habe zu gehorchen. Und wenn ich sage, geh, dann weiß ich, der andere wird gehen. Oder wenn ich meinen Diener beauftrage, tu das, dann wird er es tun. Und wenn ich mit meinen menschlichen Worten etwas ausrichten kann, dann kannst du, Herr, mit einem einzigen Wort von dir doch alles bewirken. Ist Ihnen das in den Kopf gestiegen, ins Herz gestiegen, was da gesagt wird gerade? Jesus jedenfalls, der war baff. Ihm steht gerade so der Mund offen. Wie gut dieser Heide die Bibel kannte und wie viel er ihm Jesus zutraute. Zu denen mit ihnen im Herz ziehenden sagt Jesus, ich versichere euch, so einen Glauben habe ich nirgends gesehen sonst. Doch dann wird er ernst. Ich sage euch, wenn es sich Jesus seinen Leuten, viele Menschen werden von Osten, von Westen, von weit her kommen und eines Tages im Himmel mit unseren Glaubensvätern zu Tisch sitzen. Mit Abraham und Isaak, Jakob. Aber diejenigen, die eigentlich beim ewigen Fest dabei sein sollten, diejenigen, die doch eigentlich zu Gottes Leuten gehören, die werden rausfliegen. Wisst ihr, viele denken, ach, ich gehöre von Geburt an irgendwie dazu. Mir kann schon nichts passieren. Ich bin doch Mitglied. Ich bin safe. Doch sie, so sagt Jesus, sie wähnen sich in falscher Sicherheit. Sie werden in den äußeren Finsternis geworfen, wo es nur Jammern und Zähneklappern gibt. All diese Worte hören, müssen kräftig schlucken. Meint Jesus uns? Wie ist es eigentlich bei dir, wenn du diese Worte meinst du, dass Gott dich meint? Bist du safe? Bist du, ja, ich bin dabei, ich vertraue ihm, ich glaube an ihn. Zu Gott gehören, wer an ihn glaubt, von Herzen, so wie dieser heidnische Hauptmann. Was ist eigentlich mit dem Zenturio und seiner Bitte? Jesus sagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Es wird geschehen, wie du gesagt hast. Und es heißt, in derselben Stunde wurde der Diener gesund. Liebe Leute, wir alle können von dem Hauptmann von Kapernaum heute lernen. Und das wäre, was ich gerne Ihnen mitgeben würde. Was erwarten Sie vom Glauben? Glauben Sie, vertrauen Sie. Wir erwarten ja auch Vertrauen, Glaube. Also Vertrauen, das machen wir schon. Ja. Die alteingesessenen Mitglieder, genauso wie die Kirchenkritiker, wir alle können von diesem römischen Centurio lernen. Wie gesagt, viele Menschen denken und haben vom Glauben so eine diffuse Vorstellung, da ist irgendeine höhere Macht, die wird mich irgendwie bewahren, irgendwie eine Erleuchtung schenken, wenn nicht mindestens eine Mathearbeit. Wieder andere reden von Erleuchtung, nennen es Gott. Glauben und denken, viele tun doch irgendwie, zumindest alle, die es brauchen und denen es gut tut. Dafür ist Glaube gut. Und wenn ich das so sage, werden sie denken, ja, das sind die anderen. Ich weiß doch, dass Glaube Vertrauen heißt. Und da bin ich doch schon ganz einen Schritt weiter. Aber in der Vorbereitung von dieser Predigt habe ich mal eine andere Sache gelesen, einen Kommentar gelesen. Und da für Glaube steht immer Pistis in der griechischen Übersetzung oder griechischen Urtext. Was heißt denn das? Das Wort Pistis wird verwendet folgendermaßen. Wenn nämlich sich zwei verfeindete Gruppen im Krieg gegenüberstanden und die eine Gruppe der anderen unterlegen war, konnten sie die Friedensfahne hissen. Das war im Kriegsrecht verankert. Damit wurde dem Stärkeren signalisiert, wir können nicht mehr, wir sind am Ende unserer Kraft. Die Friedensfahne war nicht nur ein Zeichen, sondern eine Abmachung. Der Unterlegene unterwarf sich dem Stärkeren und der Stärkere hatte eine Kriegspflicht. Er durfte die Schwachheit des Gegners nicht ausnützen, sondern hat die Pflicht, sich von nun an lebenslänglich um die Bedürfnisse des anderen zu kümmern. Genau das heißt griechisch nach Glauben. Ich, Michael, hisse endlich die Friedensfahne und signalisiere dem Stärkeren Gott gegenüber, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr meine eigenen Wege gehen, meine Ziele erreichen. Gott, ich bin am Ende mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Kraft, mit meinen Chancen und ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ich habe an so vielen Fronten gekämpft, ich vertraue mich dir an, in der Hoffnung, dass du als der Allmächtige, der Überlegene noch Mittel und Wege hast, mir zu helfen. Und genau das geschieht zwischen Jesus und dem Hauptmann. Genau das sagt der Hauptmann, er weiß es. Ich gebe auf und du, Jesus, kannst alles. Ich weiß nicht, wie wir da drauf sind. Also Jesus so bestimmte Gebiete zu übergeben, ist ja ganz okay. Aber wenn ich ja glaube, was heißt, ich übergebe alles, ich vertraue dem anderen komplett an, dann ist es nämlich eine Sache von den Dingen, wo ich mal schlecht bin und sonst mache ich mein eigenes Ding. Sondern in allen Dingen. Wir haben uns an den, ja, in vielen frommen Kreisen, und das ist solche nicht abwertend klingen, wird Gott als der Papa, als der Vater, als der Papi, als der ja, bezeichnet. Das ist ein gutes Bild, dass Gott so nah ist, dass so nah ist wie ein guter, guter Vater. Aber nicht umsonst gibt es in der Bibel auch ein Bilderverbot, dass ich mir bewusst mache, Gott ist so, ja. Aber auch ist er ganz anders auch. Wir sagen der Herr Jesus. Und wenn wir Herr Jesus sagen, meinen wir nicht der Herr Müller, also so als Anrede Frau Müller und Herr Müller, sondern Herr Jesus. Das stammt von hier. Das heißt, wenn einer Herr sagt, dann ist er doch, wenn er geh sagt, dann gehe ich. Wenn ich bleibe, dann bleibe ich. Ist Jesus so einer für dich? Wenn er sagt, geh hin, liebe deinen Nächsten. Machst du das oder sagst du, okay, also den mag ich, den nicht, aber in Grenzen. Und was ich so auf die Reihe kriege, ja, Er ist der Herr. Das heißt, wenn er was sagt, dann, so weiß der Hauptmann von Kapernaum, wenn es der Chef sagt, dann wird es gemacht. Weil ich weiß, da bin ich in guten Händen, weil ich weiß, ich will mich komplett in allen Dingen, mit allen Phasen meines Lebens, ihm übergeben. Und vielleicht erleben wir so wenig in unserem Alltag manchmal von Gott, genau deswegen, weil wir ihn eigentlich nicht in allen Dingen reinsprechen lassen. Also wir wissen von ihm, wir beten mit ihm, aber rechnen wir mit ihm? Zum Glaube hat zwei Seiten. Das erste ist die Selbsterkenntnis. Herr, ich bin nicht würdig, dass du zu mir nach Hause kommst, sagt der römische Centurio. Er erkennt sich, ich bin nichts wert aus mir heraus. Ich habe es nicht verdient, dass Jesus mir hilft. Der Centurio erkennt, wenn er vor Gott, vor Jesus ist, und er erkennt, vor dem Heiligen bin ich unwürdig. Johannes der Täufer hat das später mal gesagt, ich bin nicht würdig, nicht mal die Riemen seiner Sandalen zuzubinden. Oder Petrus, nachdem er ein unglaubliches Wunder erlebt hat, fällt vor ihn hin und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Der römische Hauptmann hätte ganz anders reagieren können. Er hätte sagen können, Jesus, komm mal zu mir, ich bin der Chef hier. Und ich weiß auch, was du machen sollst. Du sollst meinen Diener heilen. Obwohl ich der römischen Weltmacht angehöre, respektiere ich und achte ich dich. Aber ich glaube nicht an dich. Ich habe sogar ein Gotteshaus, eine Synagoge gebaut und ich gebe viel Geld für andere. Aber mit dir will ich sonst nichts zu tun haben. Aber für meinen Diener mache ich alles. Sehen Sie, das wäre so eine Sache, die ich oft bei mir erlebe oder bei anderen erlebe. So in vielen Fällen, Gebieten überlassen wir Gott, aber sonst hat er mit uns ja an vielen Sachen nichts zu reden. Und da wundere ich mich, warum Glaube nicht tiefer wird. Da wundere ich mich, warum ich ja bei der Hälfte stehen bleibe, warum ich auch vielleicht keine Wunder erlebe, weil ich vielleicht in vielen Dingen einfach mich nicht auf Gott mehr einlasse, weil ich ihm bis dahin und nicht weiter sage. Ich fürchte, dass viele von uns insgeheim unbewusst genauso empfinden. Wir haben das Gefühl, wenn ich schon einmal bete, dann soll Gott gefälligst an mein Gebet denken, es erhören, es machen, wie ich es will. Wenn ich mir schon die Mühe mache, in die Kirche zu gehen, dann bin ich es auch wert, dass er mich und meine Familie segnet. Und ich wundere mich manchmal, dass im Glauben dann so viele, oder ich mache was, und es scheint doch so wenig hängen zu bleiben. Wenn ich an Gott glaube, dann muss es mir doch fälligst gut gehen. Das hat aber Gott gar nicht gesagt, sondern dass du gehalten bist, dass du in allen Dingen fest bist bei ihm. Dass es auch in schweren Zeiten, die es zum einen gibt und du dich getragen wissen darfst. Und wenn es dann nicht so funktioniert, wie gesagt, wenn es nicht passiert, wie ich mir das so vorstelle, dann bin ich auf Gott sauer. Wir sind enttäuscht und wenden uns von ihm ab. Der erhört meine Gebete nicht, der tut nichts für mich. Das Problem ist doch, dass wir nicht erkennen, wer wir vor Gott, vor Jesus sind. Der Herr Jesus. Ist er mir der Herr Jesus? Oder ist mir Herr und eher so wie Herr und Frau nur als Anrede gedacht? Früher in meiner ehemaligen Gemeinde, da gab es ja Eieruhren an der Kanzel. Du konntest da rumdrehen, da wurde die Predigtlänge bestimmt. Früher haben wir immer gesagt, dass der Pfarrer nicht so lange predigt. Das stimmt nur indirekt. Das lag immer daran dann, wenn so eine Eieruhr hier an der Kanzel ist, dass die Kommenden, die Diener und Knechte, die wollten, dass möglichst lange gepredigt wird. Denn jede Viertelstunde, halbe Stunde, die sie nicht auf dem Bauernhof sein müssen, müssen sie weniger arbeiten. Der Bauer natürlich wollte möglichst, dass die kurz gepredigt wird, damit wir aufs Feld waren. Denn die wussten, wenn ich wieder gehe, dann habe ich zu arbeiten. Deswegen ist der Kirchenschlaf so gesund. Wenn es 2 Stunden dauert, kann ich ein Stück ausruhen, so ungefähr. Die wussten, die Diener und Knechte, wenn ich wieder auf dem Bauernhof bin, dann bin ich wieder, wenn er sagt, geh Heu machen, dann gehe ich. Wie ist es bei uns? Erwarten wir, dass Jesus uns hilft, aber gehen wir auch die Schritte, dass wir uns auf ihn, was er sagt, auch einlassen, ihm alles zutrauen. Und das ist nämlich das Zweite, zum einen die Selbsterkenntnis, wie bin ich, und das Zweite, das Vertrauen auf Christus. Sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Wann hast du das letzte Mal das so gesprochen? Sprich du Jesus nur ein Wort und dann wird es passieren. Das bittet und erwartet der römische Offizier von Jesus. Ich ertappe mich selbst und andere Christen immer wieder dabei, dass wir viel weniger glauben, viel weniger von Christus erwarten. Wir beten dann zum Beispiel, Herr, bitte mach, dass die Medikamente wirken. Bitte hilf unseren Kranken nicht, an seiner Krankheit zu verzweifeln und die Hoffnung nicht zu verlieren. Bitte leite die Ärzte, dass sie die richtige Behandlung durchführen. Merkt ihr was? Also es sind keine Schlachtengebete. Es ist ja, gehört dazu, aber was steckt denn für Vertrauen dahinter? Erwartest du, dass Gott heilt? Dass Gott hineingreift? Dass Gott Dinge führt? Vielleicht auch durch Krankheiten hindurch? Ich erlebe viele Menschen, die vieles schwer, die in der, Entschuldigung, die brutale Gewalt, die genau in der Tiefe Gott erleben. Ich habe eine Frau vor Augen, die hat ihren Mann 50 Jahre gepflegt. Die ist nicht weggerannt und es war manchmal zum Wegrennen. 50 Jahre und sie sagt, ich wusste manchmal nicht, wo ich die Kraft hernehme. Aber sie war in dem Augenblick da. Und das ist das, was sie mitnimmt, dass die Kraft, die Gegenwart von Gott da war, genau in der Schwere der Zeit. Wir bitten, wie bitten wir eigentlich? Stell dir den Centurio vor, hätte er gesagt, Herr, sprich nur ein Wort, so wird das Medikament meines Dieners helfen. Oder Herr, sprich nur ein Wort, so wird mein Diener an seiner schlimmen Situation nicht verzweifeln und die Hoffnung nicht aufgeben. Herr, sprich nur ein Wort, so wird jemand mein Diener helfen können. Merkt ihr was? Wäre der Hauptmann so an Jesus herangetreten, dann hätte er um den heißen Brei herumgeredet. Er hätte nicht um das Eigentliche gebeten. Um die Heilung, um das Wunder, um das, was aus menschlicher Sicht unmöglich ist. Doch er erwartet alles von Jesus. Er riskiert es, um die Heilungswunder zu bitten, weil er fest daran glaubt. Und vielleicht hast du schon oft um Heilung gebeten, um Situationen. Und du hast es vielleicht in der Zeit aufgegeben, so konkret zu beten. Dann will ich dir Mut machen, wieder so anzufangen. Von Gott alles zu erwarten. Wenn er der Herr dieses Universums ist, wenn er der Herr ist, der den Tod besiegt hat, wenn er der Herr ist, der seinen Sohn hat auferstehen lassen, dann wird auch er der Herr sein über die Situation, die du gerade durchmachst. Die Situation, die du gerade auf dem Herzen hast. Und dann wird es nicht aus seiner Hand, wirst du nicht rausgleiten. Wird die Situation nicht rausgleiten. Und wir dürfen größer, mächtiger und voller beten. Wie der Centurio. Und erwarten, dass der Herr Herr ist. Dass er kann. Unsere Gebete, die brauchen nicht bescheiden zu werden. Wir dürfen voll beten. Wir dürfen, wenn wir glaubensschwach sind und wenn wir glaubensschwächer werden, dürfen wir uns auch anbefehlen, einen Mitbruder, Mitschwester, dass sie für uns beten, dass wir uns in Gott hinkommen, dass wir sagen, Gott, stärke meinen Glauben. Deswegen dürfen wir Fürbitte neu wagen. Wie gesagt, manche Skeptiker fragen, ob Gebete letztendlich nicht Selbstgespräche wären. Eine Art religiöse Meditationsübung. An dem römischen Offizier sehen wir, dass das nicht so ist. Denn er bittet nicht für sich sondern selbst, sondern für seinen Diener. Und das kann uns heute wieder neu motivieren, für Jesus, für Menschen einzutreten, die seine Hilfe brauchen, ob sie ihn kennen oder nicht. Und deswegen die Dinge, die heute Ihnen auf den Herzen stehen und im Herzen sind, beten Sie, rechnen Sie, so wie der Zenturio, Gott wird. Er wird vielleicht andere Wege gehen, als ich mir das ausgemalt habe. Er wird vielleicht andere Situationen hervorführen, aber es wird eine Situation sein, wo er da sein wird. Und selbst wenn es zum Ende geht mit unserem Leben, er ist da. Er ist der Herr über diese Situation. Er hat es im Griff. Darauf vertraue. Darauf hoffe und das wage. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herz und Sinn in Christus Jesus. Amen.